Also eigentlich schon, ach, jetzt, genau. Schon mal interessant, wenn man als Ehepaar vor einer Moderation und Predigt hat, wenn der andere anguckt und immer ein Erlebnis, gell? Das ist gut. Schön, dass ihr da seid. Sag mal deinem Nebenmann, schön, dass du da bist. So einen Befehl darf ich heute Morgen erteilen, ja? So eine Bitte heute Morgen. Cool, dass du sie hergefunden hast. Euch zwei muss ich schon extra begrüßen. Hi, das ist ja da mal, ich dachte, das Gesicht kennst du irgendwoher, aber die zwei Kinder kannte ich noch nicht. Genau. So, manche waren schon hier während der Sommerpause. Ich glaube, so von der Schönberger Gegend, die haben wir heute auch hergefunden. Also heute war offene Tür. Wir brauchen jemanden, der auf unserer Website zumindest aktuelle Termine draufschreibt. Das wäre noch cool. Die Teenies sind jetzt oben, da müssen wir noch irgendjemanden finden, dass wir offene Tür nicht verschlossen sind, wenn jemand zu uns kommt. Genau. Ja, wir steigen heute rein in ein Thema, das mir während im Urlaub begegnet ist. Und ich bete noch kurz für uns und bin gespannt, was das Wort heute mit uns macht. Vater, ich danke dir für das, was schon passiert ist. Danke 365 Mal. Jeden Tag ist deine Gnade neu da. Sie hört das sowieso nie auf. Und ich danke dir für dein Reden heute Morgen. Danke, dass du jedem von uns was mitgeben möchtest aus deinem Wort. Dass du eine Tiefe, aber auch eine Freude vorbereitet hast. Danke für Inspiration dafür. Amen. Sag auch nochmal alle zu Hause, grüß Gott, guten Morgen, die vielleicht noch zucken oder später anschauen. Weiß nicht, wie es euch geht. Wer liest denn gerne im Urlaub? Haben wir da so Tendenz? Wer ist denn so ein Urlaubsleser? Ja. Manche bewegen manche geistliche Themen. Und das ist verwirrend. Ich habe die Chance gehabt, im Urlaub beim Spazierengehen mit meinem Enkelsohn, so morgens, wenn er seinen Vormittagsschlaf macht, den Kopfhörer aufzuziehen und mir verschiedene Predigten anzuhören. Und ich liebe an Bill Johnson, auch wenn es dort ein bisschen Querelen gab, mit prophetischen Geschichten, ist ja immer so, aber ich schütte nicht das Kind mit dem Bade aus. Und ich hatte die Ehre, den John Eldridge zu hören. Ihr wart da live und habt ihn gesehen. Der hat mein Leben geprägt, der Mann. Der ungezähmte Mann, kennt ihr das, ihr Männer? Wer es noch nicht gelesen hat, auch eine Nachurlaubslektüre. Und er war auf der Mehrkonferenz. Jetzt, ich glaube, Januar in Augsburg. Und er hat über ein Thema gepredigt, das eigentlich ganz einfach ist. Und manchmal tut es gut, die Komplexität im Leben, auch im Glauben, auf was Einfaches runterzubrechen. Und es war ein Vers, über den er referiert hat. Und der Vers, den möchte ich heute ins Zentrum von meiner Predigt stellen. Gott sei Dank bin ich nicht mehr vorne. Irritiert es mich nicht, wenn er noch vorne schaut, sondern ich weiß, ihr seht gleich die Folien. Und dieser Vers ist wie eine Einladung und gleichzeitig auch wie eine Aufforderung von Jesus. Und es ist eine Einladung, wenn ich ihn gleich lese, an jeden Einzelnen von uns, an mich, an dich. Und dieser Vers kennen wahrscheinlich viele von euch schon, aber ich setze es nicht voraus. Und es ist eine Einladung von Jesus, egal wo du gerade stehst in der Beziehung zu ihm, ob du sagst, hey, Jesus ist mir irgendwie ganz fremd, mit dem habe ich so gar nichts an der Backe, oder ob du tief mit ihm verbunden unterwegs bist. Es ist eine tägliche Einladung von ihm. Und genug der Anspannung, der Vers steht in der Offenbarung 3, Vers 20. Und er heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Da habe ich die Luther-Übersetzung, weil die gefällt mir an der Stelle einfach gut. Und dieser Vers ist eigentlich ganz einfach und doch so tief. Und der Vers steht in der Offenbarung und gleichzeitig ist er wie eine tiefe Offenbarung des Herzens von Jesus. Und er drückt sein Herz aus. Und es ist eine Einladung zur Gemeinschaft mit ihm. Und im Englischen, und das fand ich so gut, heißt das Wort Communion and Union. Das ist ein Wort, das im anderen beinhaltet ist. Also Gemeinschaft, Communion and Union und Einheit. Und das ist für mich hochinteressant, weil Gemeinschaft mit ihm, was Jesus mit uns leben möchte, ist Einheit mit uns. Und dieser Vers ist so wichtig für uns, aber auch für eine Welt, die eigentlich Jesus braucht, es aber nicht weiß. Eine Welt, die psychisch krank ist, eine Welt, die mental zugrunde geht, für sie ist es eine Einladung, aber auch für uns. Wir haben es gestern haben wir Kleingruppe-Abschlussabend gehabt. Übrigens gibt noch keine Anmeldung für neue Kleingruppe. Nächsten Sonntag ist ja eigentlich Kleingruppe-Sonntag. Ich schicke heute noch eine E-Mail raus. Also wenn ihr noch im Überlegen seid, Kleingruppe ja oder nein, es gibt noch keine. Also sei ermutigt, wenn du haderst, vielleicht gibt es zu viele. Nee, aktuell nicht. Wir haben gestern Abend beim Harald Fisch geräuchert auf seinem Grundstückle als Abschlussabend und haben es davon gehabt. Wisst ihr, solche Verletzungen wie an meinem Bein noch am Unfall oder irgendwas, das man sieht, da haben wir irgendwie immer eine mechanische Lösung oder irgendwas, weil es greifbar ist. Aber eine mental kranke Welt braucht mehr als nur irgendwelche oberflächliche Therapien, oder? Und dann steht Jesus heute da und sagt zu uns und zu dieser Welt, siehe, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Und ich will einkehren und Gemeinschaft und Einheit mit dir leben, weil das die Antwort für unser Leben ist. Und deshalb ist es auf der einen Seite eine Einladung an eine verlorene Welt. Und ich weiß auch, im Alpha-Kurs, da spielt der Vers eine ganz große Rolle. Gibt es auch so ein Bild, wo Jesus außen steht und die Türe hat nur einen Griff, nämlich innen, oder? Kennt ihr dieses Bild? Wenn nicht, hochinteressant. Weil Jesus kommt nicht und bricht ein in unser Herz. Er kommt nicht und tut uns Gewalt an und will brachial Gemeinschaft mit uns haben, wie wir es manchmal von Menschen kennen, die das einfordern. Sondern Jesus steht da und klopft an wie eine Einladung an unsere Herzenstür. Und tatsächlich, ich kenne euch, die meisten kenne ich, aber nicht alle. Und trotzdem möchte ich es aussprechen, wenn Jesus noch nicht Teil in deinem Herzen ist, du dein Leben für ihn noch nicht geöffnet hast, dann ist vielleicht heute Morgen der Punkt, wo er zu dir sagt, du, ich möchte gern Teil von deinem Leben sein und Gemeinschaft mit dir haben. Und gleichzeitig steht jetzt der Vers in der Offenbarung, Buch mit 7 Siegel, oder? Wir lesen das griechisch denkend chronologisch, der Hebräer denkt eher zirkulär, müssen wir eigentlich mal so einen Seminartag drüber machen, wenn man es im Gesetz liest, dann bist du kalt, warm und wirst ausgespäht. Oh, man kann das missinterpretieren, ohne Ende die Offenbarung. Aber es ist ein Buch an die Gemeinde. Also wir verwenden den Vers oft im Alpha-Kurs und Jesus spricht es an jeden verlorenen Menschen aus, aber es steht in der Offenbarung an die Gemeinde, ich weiß gar nicht den Namen, haben wir jetzt nicht gemerkt, wer weiß es? Laodicea. Hey, das Sturgert, wir haben da die kennen das. Liane, danke. Von wem sonst? Wort bei Hart, genau. Und da steht viel drin und es ist ein Vers an die Gemeinde. Ist das nicht komisch? Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn du deine Tür auftust, werde ich einkehren und Gemeinschaft mit dir haben. Also es ist auch ein Vers, wenn du Jesus schon lange nachfolgst, halt morgen ganz konkret an uns zu sagen, wo ist vielleicht meine Herzenstür im Bereich noch verschlossen? Oder habe ich sie zugemacht? Und ich bin davon überzeugt, es muss so ein erstes Mal geben im Christsein. So ein wow, ich weiß noch, Brigitte Röhm, Kinderzimmer, bei ihr daheim, nicht Kinderzimmer, Wohnzimmer, da habe ich Jesus in mein Leben eingeladen, so als kleiner Bub. Manchmal habe ich gewusst, was ich getan habe, was nicht, aber in dem Augenblick war es klar, ich starte mein erstes Mal mit Jesus, ja. Aber damit hört es nicht auf, weil, wie so bei einem Ehepaar, da gibt es auch so ein erstes Mal. Das spürt man irgendwie im Herzen, wo man weiß, that's it. Im Geschäft haben sie immer gefragt, du bist schon so jung, du heiratest. Und ich sage, ich brauche nicht mehr Suche. The search is over. Gibt es so ein englisches Lied, kennt ihr das? The search is over, you are with me all my life. Und das ist gut. Und dann kriegt das innere Ja, wo es klar ist. Ah, heute wird das Dramaturgie, aus dem Hubschrauber springe und willst du mich heiraten, so als Flagge hinterherziehe. Ich weiß nicht, bei uns war es irgendwie klar, ohne ein großes Trara. Und dann gibt es aber trotzdem das große Trara, dieser Hochzeitstag, wo die ganze Welt erfährt, bevor es dann intim und alles wird, wir sind ein Paar, wir haben einen Bund fürs Leben miteinander. So wie bei einem Christ vielleicht die Taufe, haben dieses Jahr eine feiern dürfen. Ja, sagen, ich folge Jesus bewusst nach und ich mache meinem Ja einen deutlichen Ausdruck durch eine sichtbare Taufe, ist so cool. Aber ich bin auch davon überzeugt, mit diesem ersten Mal ist es nicht getan, oder? Da geht ja die Reise erst richtig los. Da brauchst du, dass ein Ehepaar über viele Jahre hinweg dieses Jahr jeden Tag erneuert. Dass man den anderen in seine Verletzlichkeit einlädt, so eine innige Beziehung, die sich verletzbar macht, damit eine stabile, intime Beziehung jeden Tag da ist. Das brauchst du jeden Tag. Das reicht nicht so ein Eheabend in der Woche, das kann man sich im Kalender eintragen, aber es braucht viel mehr. Sich jeden Tag füreinander zu öffnen, zu entscheiden, mit allem Verletzlichen, was ich als Mann und was du als Frau in dir trägst, aufeinander zuzugehen, das braucht jeden Tag ein bewusstes, ich stehe vor der Tür und ich klopfe bei dir an. Und wenn du meine Stimme hörst, öffne ich mein Herz und ich gehe bei dir ein. Und wenn du meine Stimme hörst, gehe ich bei dir und du bei mir ein. Das ist als Ehepaar wesentlich und ich vernachlässige das leider viel zu oft. Aber ich bin mir nochmal so richtig deutlich bewusst geworden. Und genauso ist es mit Jesus in der Nachfolge. Deswegen ist es ein Bibelvers auch an die Gemeinde, wo Jesus sagt, heute Morgen zu dir, siehe, ich stehe vor der Tür deines Herzens, vor der Tür deines Lebens, ich habe es ein bisschen erweitert, und klopfe an. Wenn du meine Stimme hören wirst und die Tür auftun, dann werde ich hineingehen und das Abendmahl mit dir halten und du mit mir. Und ich habe mich gefragt, und das dürft ihr euch fragen, was heißt es jetzt für mich und mein persönliches Leben in meiner Nachfolge mit Jesus? Das muss sich immer praktisch auswirken, so eine Predigt, sonst können wir jetzt heimgehen und ihr lest die Bibel. Und vor 4 Wochen, als ich hier saß in der Band, damals gab es den Zettel noch nicht, den hat er, glaube ich, im letzten Mal geliefert, gell? Den dürft ihr gern mitnehmen und seine Predigt nochmal anhören. Da begann dieser Vers ganz praktisch zu werden in meinem Leben. Ich saß da drüben und der Bernd hat uns mitgenommen auf eine Reise mit der Frage, wo hast du ganz großen Mangel in deinem Leben erlebt? Ich gebe die Frage nochmal rein, vielleicht war er bei seinen Predigten da, vielleicht nicht. Ihr habt nichts verpasst, ich bringe das so mit rein, dass er alle heute mitkommt. Und seine Frage war so, was hat Mangel und welcher Mangel in dir geprägt? Wo habe ich den Mangel erlebt in meinem Leben? Welche Schlüsse habe ich denn da draus gezogen? Welche Lüge wurde zum Glaubenssatz? Und bestimmt er mich heute noch? Ich mache es gleich ganz praktisch. Und damit verbunden auch, welche Identität ist denn da draus in mir entstanden? Ich mache nachher echt noch ein paar Beispiele. Und ich saß so da und irgendwie war klar, obwohl ich das seit Jahren weiß, mein größter Mangel war fehlende Sicherheit. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, Bruder 10 Jahre älter, drogenabhängig. In einer Drogenfamilie aufzuwachsen, da ist nichts sicher. Da ist dein Geld nicht sicher, da sind Beziehungen nicht sicher, da ist alles unsicher. Und ich weiß nicht, welchen Mangel ihr erlebt habt in eurem Leben und zu was es geführt hat. Bei mir war es, dass ich unsicher war in Beziehungen, unsicher war in Finanzen. Und das waren genau die Schlüsse, die ich dann gezogen habe, dass ich dort für meine eigene Sicherheit sorgen muss. Lass mich schön gucken, was kommt nachher. Und dann saß ich da und obwohl ich das seit vielen Jahren Therapie aufgearbeitet habe, war das wie so ein Moment, wo Gott nochmal richtig ins Herz rein möchte und es zu heilen. Und wenn nichts sicher ist, dann gibt es ein paar Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir war es der Versuch, alles zu kontrollieren. Wenn Finanzen unsicher sind, dann guckst du, dass du Finanzen kontrollierst. Nach einem Job, der dir Sicherheit bietet. Dann beginnst du zu manipulieren, um in Beziehungen sicher zu sein, dass es da drin gut geht. Mangel führt immer zu ganz schwierigen Themen. Das sehen wir bei Adam und Eva. Das sehen wir heute in der Welt und vielleicht in unserem eigenen Leben. Und so war das für mich eine neue Identität, nämlich der Kontrollierende. Und der Bert hat uns eingeladen, den Mangel mal anzugucken, den Mangel mal wahrzunehmen. Und wenn Sicherheit und Kontrolle zum Lebensziel wird und du verlässt dann nach 40 Jahren das Unternehmen, dann sagen alle, und Peter, geht's gut, machst Freudensprünge jeden Morgen, dass du nicht ins Geschäft fahren musst, dass du jeden Morgen ausschlafen kannst, wenn andere aufstehen. Und ich stehe da und denke, nee, ich kann gerade keine Freudensprünge machen. ich habe eher depressive Angstzustände über Wochen hinweg manchmal gehabt. Und wo ich da saß und habe mich nochmal neu verstanden, dass der Mangel an Sicherheit und Kontrolle, Sicherheit zu sorgen, ich mir praktisch meine eigene Sicherheit weggenommen habe durch die Entscheidung. Da war nochmal so ein tiefes inneres Verstehen da. Und vielleicht ist das nochmal der erste Punkt, dass ihr euch in eurem eigenen Verstehen annehmen dürft. Bei mir waren es diese Themen, ich weiß nicht, welches bei euch sind. Aber damit blieb es ja nicht stehen. Bernd hat uns eingeladen, nach einer neuen Identität zu suchen. Und er hat da vorne gepredigt und ich war dahinter in meiner eigenen Welt. Und habe gesagt, okay, Jesus, wenn ich bis jetzt der Kontrollierende war und fehlende Sicherheit, mein ganz tiefer Mangel und Problem, was willst du denn mir da Neues geben? Und natürlich war mein Herz vorbereitet durch viele Seminare und Zeug. Und dann saß ich da und es kam, wie wenn es Gott spricht, sei einfach der Vertrauende. Das ist ja logisch, oder? Also so menschlich ist genau klar die Antwort. Aber ich saß da, wie wenn ich es zum ersten Mal so mit meinem Herzen gehört und verstanden hätte. Und Bernd hat so gesagt, wie bei ihm auch, ja klar, aber im Ernst, Gott, Vertrauen als Antwort auf Unsicherheit, logisch, aber mit dem Herzen verstehbar. Aber ich habe genau gewusst, es war die Antwort. Und das wünsche ich euch heute ein Stück weit, wenn ich euch mit reinnehme, die nächsten paar Minuten noch, auf die Möglichkeit, wo Mangel euer Leben geprägt hat. Was ist nochmal so dein tiefster Mangel, den du innerlich irgendwie spürst, wo der Heilige Geist da ist? Vielleicht ist es ein Mangel an Aufmerksamkeit, den du erlebt hast. Und so ein Glaubenssatz, der da rauskommt, ist, ich muss auffallen, ich muss besonders sein, dass man mich sieht. Vielleicht war es auch Mangel an Emotionalität. Und dein Glaubenssatz war, meine Gefühle sind sowieso nicht wichtig. Und es führt auch zu keine guten Ergebnisse im Leben. Vielleicht war es auch der Mangel an Anerkennung und dein logischer Rückschluss war, ich muss leisten, um geliebt zu sein. Und wisst ihr, wir Christen sind von dieser Scheiße nicht verschont. Ich sag's mal so hart heute Morgen mit diesem Wort, sind nur Kinder da und sind alle weg. Oh doch, oh. Oh. Verzeih mir, gell, Marinella. Bügelst daheim wieder aus. Vor diesem Sumpf an Lebenslügen sind wir als Christen nicht verschont, wenn wir sie nicht ernsthaft angucken. Wenn ich mir dieser Schoße nicht bewusst werde, kann ich sie nicht loswerden. Und sie bestimmt mich im Unterbewusstsein mehr, als mir es vielleicht lieb ist. Und ich wollte uns alle zur ACI vergattern, aber ich kann es nicht. Aber egal. Vielleicht war Mangel an Schutz dein größtes Thema in der Kindheit. Ich habe euch noch eine Liste dabei. Da stehen 20 Möglichkeiten von Mangel drauf. Die könnt ihr mitnehmen. Wir haben einen Kopierer. Ich möchte es euch aber ein bisschen praktisch machen. Und wenn der Mangel an Schutz im Leben ist, dann kann die logische Folge sein, zu sagen, ich muss für meinen eigenen Schutz sorgen. Ja, ich muss stark sein. An mein Leben lasse ich niemand ran. Und dann haben wir eine Beziehung zu Gott und zueinander und die ist beeinträchtigt durch genau diese Glaubenssätze, durch falsche Identitäten, die aus dem Mangel rauskommen und die beeinflussen hier unser Gemeindeleben. Die beeinflussen dein Familienleben, die beeinflussen deine Ehe ganz tief und ganz stark. Dann vertraue ich der Martina nicht, sondern kontrolliere, was sie ausgibt. Das ist dann die Frucht von dem Leben. Können Sie fragen? Meine Predigtreferenz sitzt da. Und Jesus sagt heute Morgen, siehe, ich stehe vor deiner Herzenstür und klopfe an. Und Jesus möchte eine Stelle berühren, vor der wir uns eigentlich schützen möchten, dass sie überhaupt jemand sieht. Aber es gibt keine Alternative, außer diese Einladung anzunehmen. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, okay, was kann mich denn hindern, Jesus die Herzenstür zu öffnen? Und ich bin auf 4 Möglichkeiten gekommen, vielleicht habt ihr noch mehr. Das eine ist Thema Selbstschutz. Ja. An den Punkt meines Lebens, da lasse ich niemand ran. Nicht mal Jesus. Weil, wie wird Jesus mit mir umgehen? Das ist mein Thema zu vertrauen. Aber wenn du Misstrauen erlebt hast und Misstrauen in deinem Leben ist, dann kann vielleicht das ein Grund sein, die Herzenstür nicht aufzutun. Wie wird Jesus mit mir umgehen? Wird er mich bestrafen, wenn er sieht, was da drin ist? Ich meine, er sieht sowieso. Wird er mich ermutigen? Und wenn ich dann das Weltbild habe von einem strafenden Gott, der mich dadurch auch noch verurteilt, dann haben wir eine ganz blöde religiöse Giftmischung, die alles verhindert, was Gott eigentlich Gutes tun will in meinem Leben. Vielleicht ist da Unabhängigkeit, das kriege ich schon alleine hin, oder? Also bis jetzt habe ich alles in meinem Leben gebacken gekriegt, da brauche ich doch Jesus nicht dazu. Und außerdem bin ich selbstbestimmt, also ich bestimme dann schon noch, was ich in meinem Leben anschaue lassen, was nicht. Und auch hier sind wir als Christen so demütig, wie wir uns manchmal geben, und ich schließe mich mit ein, nicht davor gewappnet, nicht weil wir es nicht wollen, sondern weil es vielleicht auch tiefe Erlebnisse sind. Und es war mir nochmal wichtig, so ergänzend zu Bernd, zu sagen, ja, es ist cool, eine neue Identität zu bekommen, aber vielleicht will ich Jesus schon gar nicht reinlassen, dass er mir die schenkt, weil ich Selbstschutz und Misstrauen und Unabhängigkeit ganz tief in mir verwurzelt habe. Und da ist die Einladung, das einfach mal in Frage zu stellen für euch. Heute ist es ein bisschen seelsorgerlich, ich weiß. Aber ich stecke da gerade so ein bisschen Mitte drin, deswegen konnte ich heute keine Visionspredigt anschnallen und loslegen noch im Urlaub. Was kann mich hindern, Jesus einzuladen? Und die zweite Frage ist, wenn er denn da ist, was kann mich denn hindern, das Alte loszulassen? Ist auch ganz wichtig. Ja? Manchmal hält ein Kind ganz verkrampft an was fest. Du willst ihm eigentlich was anderes geben, was Besseres. Gibt es auch so viele Zeichnungen dazu. Und eines, was ich gelernt habe, meine ganze Auseinandersetzung therapeutisch bei ICL, bei der Sarah, ganz extrem in der ACI-Kurse, das war mir vorher nicht so in der Deutlichkeit klar. Ich lasse das Alte oft nicht los, weil der Gewinn so mäßig groß ist davon. Und das ist was ganz Wichtiges, das ich heute einfach nur mit ansprechen will. Was hindert uns, das Alte loszulassen, die Ketten zu sprengen? Das alte Lebensstil, kommt gleich drauf, hat auch einen Gewinn für mich und für dich. Und was ich nicht erkenne und nicht ans Kreuz bringe, das will meine Seele auch nicht loslassen. Beispiel, Kontrolle. Das ist so mäßig anstrengend, sage ich euch. Wer ist noch so ein bisschen von Kontrolle, so ein bisschen, wer hat es so gern in seinem Leben? So anstrengend, oder? Dreimal am Tag die Finanzen zu checken, Beziehungen zu kontrollieren, du musst dort anrufen, dass er gut mit dir drauf ist. Ja. Dinge zu kontrollieren, ich sage jetzt nicht naiv, sich um nichts zu kümmern, das ist wäre völlig falscher Umkehrschluss. Aber der Preis, den ich zahle, ist hoch. Und der Gewinn, ich habe alles im Griff. Den will der Peter nicht immer aufgeben. Weißt du, wie es dir geht? Und dann hast du ein Wort der Vertrauende. Und du denkst, Scheibenkleister, wie soll das gehen? Und das ist ein Schritt des Glaubens. Das ist ein Schritt zu erkennen, ans Kreuz zu gehen und sage, Vater, dass ich alles im Griff habe, ist eh Illusion. Ich wollte hier meinen Fahrradsattel mitbringen und auch noch ein Zeugnis geben, aber sonst sprenge ich meine Zeit. Mir ist im Urlaub 500 Meter vor der Madeleine im Haus das Fahrrad vom Wohnmobil hinter runtergeflogen. Ich habe gedacht, ich habe alles kontrolliert, angezogen, das Fahrrad drauf. Dann fliegt das Fahrrad vom Wohnmobil runter, du merkst es nicht mal, du kriegst bloß mit, weil jemand hinter dir herfährt, hupt wie verrückt, du anhältst und denkst, was ist denn da los? Und der sagt dir dann, ja, sie haben ihr Fahrrad verloren, der zwei Kreisverkehr weiter vorher. Und dann geht dir der Filmriss durch den Kopf, du fährst zurück, dann stehen da Autos, ein Roller und du denkst, was ist passiert? Im Herzen war ich irgendwie ruhig, aber äußerlich denke ich, da kann jetzt alles sein. Personenschade, ich weiß es nicht. Und als ich da hinkam, gab es keinen Unfall, es waren nette Leute, mein Fahrrad war nur der Sattel kaputt. Das Ding ist 180 Grad rund auf der Sattel geflogen, mehr nicht. Für mich ein völliges Wunder. Und es ist genau dort reingekommen, die Situation. St. Peter, du kannst kontrollieren, was du willst. Du kannst den Gott zweimal anziehen, du hast, im Endeffekt habe ich nichts im Griff. Und dass das Ding nicht in Südtirol oder auf der Autobahn runtergeflogen ist oder wo auch immer und es ein Motorradfahrer erwischt hat, irgendwas, die Dimension, da sitze ich immer da und heul und sage, Gott, danke, dass ich lerne, dir zu vertrauen. Also es kostet einen Preis, das Alte loszulassen, nicht mehr aufzufallen, bin ich der Held, wenn ich da vorne predige oder irgendwas, sondern die ganze alten Mangelmuster loszulassen, kostet einen Preis. Aber das Leben, das auf uns wartet, in dieser Communion und Union mit Jesus, das ist gigantisch. Und ich schmecke das gerade. Und deswegen auch die Predigt heute Morgen, euch einzuladen. Wisst ihr, aufzufallen oder besonders zu sein, weil der Mangel in der Familie da war, das ist doch auch anstrengend, oder? Ist doch anstrengend, wenn man sich irgendwie, also ich habe nicht so die Social Media, ich habe halt meinen Status, aber wenn ich mitkriege, so bei den Teens drum und dran, wie anstrengend es ist, dort nicht negativ aufzufallen. Aber natürlich bewundert zu werden, das ist schon ein Gewinn, oder? Der Starke zu sein, wenn so der Mangel immer ein Schutz war in der Familie. Aber es lohnt sich so sehr. Und das ist die Einladung an Jesus für uns heute Morgen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und ich habe uns als Abschluss einen Mensch aus der Bibel mitgebracht, der uns das vorlebt. Und meine Frage war, was kann uns denn motivieren? Also wir haben jetzt eine Reise gemacht. Mangel, was entsteht da draus? Hindernisse, Jesus einzuladen, Misstrauen, andere Dinge. Loszulassen, weil der Gewinn so groß ist, haben wir jetzt gehabt. Aber jetzt gehen wir auf die Schiene von, was ist ein Gutes dahinter, wenn das passiert? Und wahrscheinlich kennt ihr den Typ, der da auf dem Baum sitzt. Und der ist meine Einladung heute Morgen an uns alle. Wenn er nichts mitnimmt, dann der Zachäus. Wisst ihr, der Mann hatte äußerlich alles. Das war der reichste Typ in Jericho. Der hat wahrscheinlich der beheizte Swimmingpool im Gardaket, wenn es es da mal gäbe, hätte, ja, ohne PV-Anlage, die seinen Strom zahlt. Der Kerl war äußerlich reich als Zöllner. Ich weiß nicht, welchen Mangel ihn dahin gebracht hat, sein Volk zu verraten und in die Bude zu hocken und die Jungs zu erpressen und abzukassieren, die da die Stadtgrenze überschreitet. I don't know, da kann ich nur spekulieren. Schlechte Kindheit, erbärmliche Finanzverhältnisse daheim, steht nichts in der Bibel. Aber was ich weiß und was in der Bibel steht, ist, dass er Jesus gesucht hat. Weil er gespürt hat, meine menschlichen Antworten auf den Mangel, den ich erlebt habe, meine menschliche Antwort im Sinne von, ich werde Zöllner, ich presse die Leute aus, dass es mir gut geht, dass meine Finanzen sicher sind. Er hat gespürt, ich bin am Ende meiner eigenen Lösungen. So wie ich da saß und weiß, okay, meine eigene Sicherheit zu kontrollieren, da fliegt das Fahrrad runter, weißt du, das kriegst du nicht zusammen. Und Gott nutzt es, um was Gutes in mein Herz reinzusehen. Und der Zachäus sagt, meine äußerlichen Lösungen, die haben mich innerlich arm gelassen. Und ich brauche was Neues in meinem Leben. Dann steigt der Kerl auf den Baum, wird vielleicht ausgedacht und dann kommt Jesus vorbei. Und wir sehen jetzt diesen Vers aus der Offenbarung live vor Augen, oder? Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus! Komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Siehe Zachäus, ich stehe vor deiner Tür. Und das Tolle ist, Jesus, der Zachäus ging einen Schritt auf Jesus zu. Und die Einladung der Predigt heute Morgen ist genau das zu tun, einen Schritt auf Jesus zuzugehen, zu sagen, hey, ich freue mich, wenn du in mein Haus kommst. Weil so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Wisst ihr, da war ein Mann, der hatte Menschen, das Volk Israel ausgepresst. Der hatte Zölle verlangt und die Leute arm gemacht. Und der hatte keine Angst vor Verdammnis vor diesem Jesus und hat ihn ins Haus eingeladen. Ist so eine Einladung, dass Jesus kommt, um zu verändern und nicht zu verdammen. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Leute, ich bin manchmal hilflos verloren. Und ich brauche die Rettung Jesus nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch heute immer noch im Hier und Jetzt. Wisst ihr, nach der Begegnung mit Jesus war Zachäus bankrott. Wenn man ein bisschen rechnen kann, kommen wir gleich drauf. Die Hälfte seines Besitzes gab er den Armen. Und alles, was er erpresst hat, gab er vierfach zurück. Jetzt weiß ich nicht, wie viel er erpresst hat, aber wenn er das Doppelte verlangt hat wie sonst, dann ist er bankrott. Wenn er das Dreifache verlangt hat, also wenn er Zehnfache verlangt hat und gibt es Vierfache zurück, dann könnt ihr vom Rest vielleicht noch leben. Man kann da mathematisch hin und her rechnen. Aber so rein finanziell ging die Begegnung mit Jesus von Zachäus nicht aus. Nach der Begegnung mit Jesus war er äußerlich bankrott, aber im Herzen war er der reichste Mann von Jericho. Das ist, was ich in dieser Bibel lese, oder? Nachdem er Jesus die Tür seines Hauses geöffnet hat, sagt Jesus heute, an diesem heutigen Tag ist diesem Haus Rettung widerfahren. Zachäus aber trat vor den Herrn, sagte ihm, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen, das Erpresste gebe ich vierfach zurück, habe es euch gerade erzählt, ist in der Bibel mathematisch belegt. Und dann sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Luther steht, heute ist diesem Haus Heil, ist so ein wichtiges Wort, Heil widerfahren. Und das ist das Geschenk, wenn Jesus anklopft und ins Leben kommt. Und Rettung ist mehr als nur, was wir uns vielleicht darunter vorstellen. Heute ist rettende und wiederherstellende Gegenwart in diesem Haus eingezogen. Und es ist hochinteressant, Zachäus wird aus seiner Verlorenheit herausgelöst und in seine von Gott gedachte Identität zurückgeführt. Wenn er nämlich den Vers weiterlässt, ich habe vergessen reinzupimmen, da steht da, denn ist er nicht auch ein Sohn Israels? Also Jesus sagt zum Zachäus, du bist zum Zöllner geworden, du erpreschst dein eigenes Volk, aber heute wirst du gerettet und ich führe dich zurück in deine wahre Identität als Sohn Abrahams. Und das passiert, wenn wir den Weg gehen, den der Bernd hier beschrieben hat, zu dem uns Jesus einlädt, den ich da ein Stück weit gegangen bin. Wir kommen in die wahre Identität, die Jesus für uns hat. Ich lade uns zum Schluss ein. Bernd, du darfst auch nach vorne gehen. Wir machen dann einen Lobpreis und einen Betungsteil, wo ihr auf diesen Vers, auf diese Einladung auch gern reagieren dürft. Im Lied, vielleicht auch in einem Gebet. Jesus steht heute Morgen hier und er sagt, ich stehe vor der Tür deines Herzens, vor der Tür deines Lebens. Und ich klopfe heute Morgen bei dir an, egal wo du gerade stehst, egal ob du mit mir noch nie was zu tun hattest oder den Weg mit mir irgendwie verpasst hast, heute Morgen stehe ich vor deiner Tür und ich klopfe an. Und wenn du mich einlädst, dann komme ich zu dir und ich werde mit dir Communion and Union halten. Ich werde mit dir Gemeinschaft und Einheit leben auf eine Art, wie du es vielleicht noch nie erlebt hast. Wie es dein Herz vielleicht gerade braucht. Und ich möchte uns einladen, was ist dein Zachäus-Schritt heute Morgen? Was könnte das sein? Wo möchte Jesus dein und mein Herz retten? Wo möchte er, dass deinem Haus, deinem Lebenshaus, deinem Herzen heute Heil widerfährt, Wiederherstellung widerfährt? Und ich habe hier mal so vier Bereiche aufgetan, wo das Mangelthema ganz stark unser Leben beeinflussen kann. Wo möchte Jesus heute Heil und Rettung aus einem Mangel an Sicherheit in dein Leben bringen? Sagst du, mein scheiß Leben war völlig unsicher, vielleicht wie bei mir, vielleicht ganz anders. Und wo möchte Jesus heute Heil und Rettung in diesen Bereich deines Lebens bringen? Vielleicht war da ein riesen Mangel an Bedeutung, an Annahme in deinem Leben und du darfst heute Jesus einladen, dass er Heil und Rettung aus diesem Mangel an Bedeutung und Annahme in dein Leben bringt. Vielleicht war da auch ein Mangel an sich mächtig fühlen. Das ist mal nichts Negatives. Keinen Einfluss nehmen zu können, ständig wie ohnmächtig zu sein. Vielleicht ist heute der Punkt, wo Jesus aus diesem Mangel eine Fülle macht, wo er sagt, ich bringe Heil und Rettung auch in den Bereich rein. Und da ist noch ein vierter Punkt und das ist mir noch irgendwie ganz wichtig. Vielleicht ist gerade ein Mangel an Hoffnung in deinem Leben, wo du sagst, du redest über Vision oder andere Dinge, ich habe einen riesen Mangel an Hoffnung, wie soll das alles werden? Und Jesus klopft heute an und sagt, wenn du einen Mangel an Hoffnung hast, ich habe einen Mangel an Zuversicht, ich habe einen Überfluss an Glaube, an Zuversicht für dich. Wir waren auf einem Konzert von King and Country und ein Lied heißt He has not finished yet. Er hat noch nicht aufgehört. Das ist die Botschaft von Jesus heute Morgen. Er ist mit deinem und mit meinem Leben, mit der Gemeinde noch nicht fertig. Egal wie es gerade aussieht. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du heute Morgen hier bist. Und mit diesem ganz einfachen Vers eine Tiefe, eine Hoffnung, eine Heilung bringen möchtest, die weit unser Verstand nicht fassen kann, aber unser Herz. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, auch in dieser Zeit, wo wir jetzt dich anbeten, Jesus und Vater, und dass unser Herz irgendwie dich wahrnimmt und deine Präsenz empfängt. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, für Communion and Union, für Gemeinschaft und für Einheit mit dir. Und ich lade dich ein, dass du jedem Mangel von unserem Leben heute Morgen begegnest. Und dass du, ich setze Worte frei von neuer Identität. Ich setze Worte frei von neuen Glaubenssätzen. Dass der Heilige Geist heute Morgen wie therapeutisch in deinem Leben kommt und dir irgendeinen Satz gibt, auf den du dein Leben künftig wie gründen kannst. Und das Alte loslassen kannst, den alten Gewinn ans Kreuz bringen kannst und vielleicht wie so mal einen ganz neuen Start mit ihm erlebst heute. Amen.